Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstandswerk-Podcast, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und auf die heutige Folge habe ich mich besonders gefreut, weil ich habe zum ersten Mal eine Trägerin des Bundesverdienstkreuzes in meinem Podcast. Bei mir ist heute Judith Grümmer zu Gast. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin des Familienhörbuchs. Das ist eine gemeinnützige GmbH. Und Judith, ich könnte jetzt ganz, ganz viel erzählen, was du alles für Auszeichnungen hast und welche Auszeichnungen ein Team bekommen hat. Aber ich gebe den Gästen immer gerne die Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen. Also deshalb vielleicht in wenigen Worten, und wir werden es gleich vertiefen. Wer bist du? Was machst du? Und was ist so zweifelsohne besonders an dem, was du tust?
Ich bin Judith Grümmer, gelernte Journalistin, ursprünglich Hörfunkjournalistin und leidenschaftlich bei dem Thema Menschen eine Stimme zu geben, Stimme zu bewahren. Ich habe 2019 die Familienhörbuch GmbH nach einer ausführlichen Überlegungs- und Findungs- und Beratungsphase und Gründungsphase eben dann auch gegründet. Ich bin Mutter von drei erwachsenen Söhnen und habe auch Enkelkinder unterdessen, was auch nochmal so die Perspektive auf unser Thema ein bisschen verschiebt. Darüber können wir vielleicht auch gleich an irgendeiner Stelle mal reden, weil ich nämlich jetzt nicht nur Mutter, sondern auch Großmutter bin. Und das Thema dadurch auch nochmal eine andere Sichtweise bekommt. Was bin ich noch? Ja, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und andere Auszeichnungen, weil sie einfach nicht nur eine Anerkennung meiner Arbeit sind. Was mir viel, viel wichtiger ist, ist, dass dieses schwere Thema damit auch in die Öffentlichkeit mehr hineingetragen werden. Das schwere Thema, dass wir nämlich mit Menschen arbeiten, die eine palliative Diagnose haben. Das heißt, sie wissen, dass sie unheilbar erkrankt sind, dass die Erkrankung lebensverkürzend sein kann oder sein wird. Und sie haben kleine Kinder. Also mindestens ein Kind ist unter 18 Jahren. Im Durchschnitt sind die Kinder sehr viel kleiner. Kindergartenkinder, Schulkinder, der Schnitt liegt bei 6 bis 7 Jahren. Die älteren Geschwister aber schon damit eingerechnet. Und die kommen zu uns und zeichnen ihre Lebensgeschichte auf, professionell von uns begleitet. Ich habe das alleine begonnen, dieses Thema, und unterdessen habe ich rund 100 Sounddesigner und Audiobiografen, die alle ausgebildet und zertifiziert sind. Wir sind ein kleines Team von 9 Festangestellten, davon die meisten in Teilzeit mit einem Vollzeitäquivalent. Wir sitzen ja hier sozusagen und hören auch unter Fachleuten, Vollzeitäquivalent von 5,2 aktuell, und rund 20 Ehrenamtlichen, die uns auch begleiten. Und die Arbeit, die wir leisten, wird ausschließlich über Spenden finanziert. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Mir ist es aber wichtig, dass Menschen, die sich mit einer Diagnose auseinandersetzen müssen, nämlich dass sie möglicherweise sehr bald schon versterben werden, dass sie sich nicht noch überlegen müssen, können wir uns so ein Familienhörbuch leisten, finanziell, Sommerurlaub oder Familienhörbuch, sondern dass wir denen das einfach als ein Geschenk mit in die Zukunft der Kinder geben können und deswegen eben rein aus Spenden finanziert und für die Menschen kostenfrei. Das war jetzt mal so ein Rundumschlag und das können wir ja das ein oder andere dann an den Themen auch vertiefen.
100%. Und du hast es jetzt gerade so schön professionell erzählt. Du hast es ja angeteasert. Und da würde ich gerne als erstes drauf eingehen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konkret wissen, was es ist. Also es ist ein super schwieriges Thema. Ich bin ja selbst auch Papa von einer kleinen Tochter. Zum Glück ist Stand heute alles in Ordnung. Aber vielleicht kannst du mal so ich nenne es jetzt mal, es wird nicht den klassischen Fall geben. Das würde dem Thema ja auch nicht gerecht werden. Aber vielleicht einen beispielhaften Fall aus der Praxis nennen, wie man denn auf euch kommt und was man dann mit euch gemeinsam macht und warum man das überhaupt macht. Ich weiß das jetzt, alle, die uns zuhören, vielleicht nicht. Und deshalb finde ich schön, wenn du das einmal machen würdest, weil dann sind wir auch direkt tief im Thema, glaube ich, drin.
Mhm. Ja, also als erstes steht da eben diese Diagnose im Raum, unheilbar und lebensverkürzend, entweder aus heiterem Himmel oder eben schon nach einer längeren, beispielsweise Krebserkrankung, wo man immer wieder die Hoffnung hat, wir haben es geschafft und ich bin krebsfrei und dann kommt eben das Rezidiv und dann kommt eben auch diese, ja, die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Was mache ich als junge Mutter oder junger Vater? Was kann ich meinen Kindern, meinem Kind hinterlassen? Und es gibt unterdessen sehr viele Kliniken und Fachärzte, auch Psycho-Onkologen, die von unserer Arbeit wissen und uns empfehlen. Es gibt Selbsthilfeorganisationen. Wir sind auch im sozialen Netz sehr aktiv. Und es wird, ja, wenn so eine Diagnose in eine Familie, in ein soziales Umfeld einschlägt, dann sind ja viele Leute erstmal vollkommen erstarrt und konsterniert und wissen gar nicht, was sie jetzt sagen, wie sie reagieren sollen. Und viele haben tatsächlich dann schon irgendwo in diesem Kreis vielleicht mal davon gehört, der ein oder andere, dass es dieses Familienhörbuch gibt. Und dann wird gegoogelt und gesucht und dann findet man uns. Und dann schreiben entweder die beste Freundin, der Partner, die Partnerin oder eben der potenzielle Projektteilnehmer, wir sagen nicht Patienten, weil wir ja keinen medizinischen Auftrag haben, schreibt uns an und fragt, hey, kann ich mit euch ein Familienhörbuch machen? Und dann schauen wir nochmal, ob die Diagnose wirklich eine palliative ist und die Kinder minderjährig sind. Ein bisschen Formalitäten erstmal am Anfang. Und dann können wir hoffentlich, je nach Geldlage, recht schnell dann die Zusage geben. Dann sieht es so aus, dass zunächst mal noch ein Gespräch mit einer Psycho-Onkologin, die uns ehrenamtlich unterstützt, geführt wird. So gibt es bestimmte Themen, gibt es bestimmte Sorgen. Können wir irgendwo jetzt im Vorfeld auch ja die Arbeit vorbereiten, jetzt auch nochmal Sorgen, Fragen dem Projektteilnehmenden nehmen. Dann organisieren wir, wo finden die Aufnahmen statt? Also fahren wir zu den Leuten hin oder kommen die irgendwo hin oder arbeiten wir online oder. Es gibt viele Möglichkeiten. Ist derjenige, diejenige vielleicht schon auf der Palliativstation oder im Hospiz, dann fahren wir auch dorthin. Also da checken wir einfach die Möglichkeiten ab. Wir planen 3 Tage ein oder 6 halbe Tage oder je nach Gesundheitssituation natürlich und auch nach familiärer Situation. Sind die Kinder in der Zeit betreut? Also kann man sich da rausziehen mal für 3 Tage aus dem Familienleben und. Das wird alles abgeklärt. Und dann suchen wir die entsprechende Audiobiografin, den entsprechenden Audiobiografen aus unserem Team. Also wer ist in der Nähe? Soll es ein Mann sein, eine Frau sein? Gibt es vielleicht einen bestimmten kulturellen Hintergrund, was vielleicht besonders gut matcht? Und so weiter und so fort. Und dann nehmen die Audiobiografen oder die Audiobiografin Kontakt auf. Und dann wird geplant. Und dann finden diese Aufnahmen statt. Und dann wird das ganze Material an den Sounddesigner gegeben. Die sind auch qualifiziert, ausgebildet, weil sie auch mit den Ohren der Kinder schon in der Produktion hören müssen. Die Projektteilnehmenden suchen Musik aus, die sie vielleicht gerne hören möchten, kramen in alten Tonaufnahmen, möglicherweise, wie sie Blockflöte gespielt haben vor dem Weihnachtsbaum, als sie 9 Jahre alt waren, oder ob irgendwie von einer Schulabschlussfeier da vielleicht noch irgendein Ton zu hören ist, oder. Sowas bauen wir gerne mit ein. Also wir arbeiten gerne mit historischem Tonmaterial, privatem oder auch dem großen historischen Tonmaterial, wo haben die sich kennengelernt, Papa und Mama vielleicht beim Fall der Berliner Mauer, dann kommt natürlich auch so ein bisschen Historisches da rein, um das Ganze einzubinden, oder haben die sich kennengelernt während der Corona-Zeit, was ist Corona-Zeit, was ist Lockdown, sowas wird dann alles eben mit erklärt, weil es auch ein Zeitdokument ist, und aus dem Ganzen bauen wir dann eben ein Hörbuch im Schnitt so 6 bis 7 Stunden lang, kann kürzer sein, kann länger sein. Und das ist dann ja wie Kino im Ohr für, wenn es möglich ist, natürlich noch für die Projektteilnehmenden selber, dass sie das selber hören und genießen können und auch vielleicht gemeinsam mit ihren Kindern oder mit der Familie hören können, Ausschnitte, vielleicht bestimmte Kapitel. Oder dann eben auch für die Kinder und für die Familie, die das dann mit in das Leben nehmen, in die Zukunft leben, nehmen, ohne Mama und ohne Papa. Und was ganz viele ja Antworten auf die Frage hat, wer warst du, Mama, wer warst du, Papa? Und diese Antworten klingen natürlich im Laufe des Lebens immer ganz anders. Also ein 10-jähriges Kind hört das anders als ein 18-jähriges und ein Kind, was selber jetzt erwachsen geworden ist und vielleicht selber auch Mutter wird oder Vater wird, wird das Hörbuch nochmal anders hören. Und so wird dieses Hörbuch im positivsten Fall wirklich ein Dokument, was so mit in ein Leben geht und letztendlich auch noch für die Enkelkinder interessant sein kann, weil es dann eben auch ein Zeitdokument ist, ein historisches Dokument und etwas über Familiengeschichte erzählt, authentisch und das Ganze, und das ist das Wichtige, mit eigener Stimme erzählt. Also die Stimme so als Spiegel der Seele, wo eben die ganze Fülle der Emotionen, Kraft, Schwäche, Liebe, Wut vielleicht auch mal, Verzweiflung, Freude, Amüsement, Albernheit, alles eben in dieser Stimme mitschwingt. Und das macht so dieses Besondere eines Familienhörbuchs auf. Okay. Du merkst, ich rede immer sehr ausführlich, das ist so meine Leidenschaft und meine Begeisterung und meine Überzeugung, dass das wirklich ein gutes Geschenk für die Zukunft ist, vorausgesetzt natürlich, dass diejenigen, die das produzieren, also wir als Familienhörbuch GmbH, auch wissen, dass wir mit den Ohren der Kinder hören wollen und müssen und dass wir natürlich auch, es darf alles erzählt werden, aber wir natürlich auf das Wie auch achten. Also wie ist es ein Geschenk und keine Bürde und kein Pamphlet und keine Abrechnung und kein, sondern wirklich etwas, was positiv, wahrhaftig, aber positiv mit in die Zukunft begleiten.
Ja. Ja, du hast gerade gesagt Stimme. Also ich höre zu und denke, puh, das ist ein ganz schönes, also wenn man es an meiner Stimme hört, das ist ein ganz schönes Brett, wie man so platt sagen würde. Und das ist nur beim Zuhören. Ich kann mir vorstellen, wenn man da dann involviert ist, da muss man sich seine Mechanismen zurechtlegen, damit man zwar mitfühlt, aber nicht mitleidet, sozusagen, weil das sind ja Themen, die wir uns, glaube ich, leider alle ganz gut vorstellen können. Das heißt aber zusammengefasst, ich möchte es einfach nochmal auf den Punkt bringen, es ist im Prinzip so, ihr habt klassischerweise eine Familie, Papa oder Mama sind unheilbar krank, Kinder sind unter 18, ob jetzt eins oder mehrere, ist egal. Und dann nehmt ihr quasi ein Hörbuch des Lebens sozusagen auf, der Teilnehmenden, also dann der erkrankten Person sozusagen, und macht das aber nicht so im Sinne von, oh, es ist eine, ich sag mal, wie ein Rückblick, sondern es ist schon ja eine Art, guck mal, so war dieser Mensch, der unheilbar erkrankt ist. Das heißt, es ist kein, wir schneiden die Highlights des Lebens zusammen, sondern entwickelt sich da auch eine Geschichte oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also wir sind ja die Begleiter. Also stellen wir uns das vor wie eine Bergwanderung. Ja, also wir gehen zusammen, der Projektteilnehmende und wir gehen gemeinsam auf eine Bergwanderung da sind Klippen, da sind Schwierigkeiten, da sind aber auch gerade Ebenen, da gibt es vielleicht auch Wege, die man vorher gar nicht gesehen hat, die man geht. Also so gehen wir durch das Leben hindurch. Manchmal geht derjenige vorab und stürmt los, weil er eine Idee hat und weiß, wo er hin will. Manchmal nehmen wir ihn an der Hand oder wir haben auch ein Steigeisen dabei, um vielleicht mal wirklich also ein Hindernis zu überklettern. Und wir sind dabei und wir begleiten und wir schützen und wir tragen und wir helfen. Aber natürlich die Geschichte und das, was wichtig ist, kommt aus den Erzählenden selbst. Wir öffnen die Erinnerungstürchen und stellen die entsprechenden Fragen. Und die meiste Zeit feiern wir eigentlich das Leben. Eine Bergwanderung ist anstrengend und da bleibt einem auch mal zwischendurch vielleicht die Luft weg. Aber es ist ja etwas Schönes, denn am Ende sitzen wir oben auf dem Berg, auf dem Gipfel, schauen so über die Landschaft, das ist das Leben. Dann kommen Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Nachwort, so zum Schluss, weil wir jetzt wissen, was wir alles so erzählt haben in diesen 3 Tagen. Und das ist eigentlich ein Feiern. Es ist, der Anlass ist der traurige, nämlich die Diagnose. Aber das Erzählen, das ist nochmal erleben, nachleben. Vielleicht auch sagen, mein Gott, das habe ich ganz vergessen. Oft steht am Ende so, ich wusste gar nicht, wie reich mein Leben gewesen ist. Wir reden ja von Menschen nicht mit 95, die sozusagen dann sagen, ja gut, ich habe mein Leben bis zum letzten Moment voll ausgekostet und bin darüber uralt geworden, sondern das sind Menschen, die eigentlich in der Mitte des Lebens stehen würden, aber dennoch am Ende sind, weil sie möglicherweise schon sehr bald versterben werden. Aber auch da, diese Fülle des Lebens, die auch diese Menschen erlebt haben, in einer Situation, in der sie krank sind und oftmals zunächst mal nur noch die Krankheit sehen, auch alle drumherum, es geht nur noch um die Krankheit. Und da reden wir über den ersten Kuss und warum Papa oder Mama sich mit 14 die Haare lila gefärbt hat oder warum zwischendurch mal sie die Schule geschmissen haben und dann vielleicht doch wieder losgelegt haben und einen Weg gefunden haben. Und all das getragen von Authentizität und von Liebe und mit eigener Stimme erzählt, das ist so das, was es so besonders macht für die Erzählenden, aber auch für uns als Wegbegleiter. Weil es wird geprägt durch Lebensfreude, natürlich auch durch Tränen, die wir aushalten, aber auch durch ganz viel Lebensfreude, durch Dankbarkeit, durch Liebe. Ohne Liebe würde so ein Hörbuch gar nicht entstehen. Es ist getragen von der Liebe zu den Kindern, vielleicht auch zu den Partnern, zu dem Partner, zur Familie, je nachdem, wie die Geschichte ist. Und letztendlich ist es, ja, wir feiern das Leben. Und der Anlass ist der traurige, aber das Leben, die sind ja nicht von Anfang an immer Patient gewesen. Über immer der Brustkrebs, der Pankreas, ja, so wie das so, wie man sich hinter so reduziert fühlt, sondern es ist ein gelebtes Leben und das dokumentieren wir und zeichnen auf.
Ja, sehr, 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 sehr schön. Sehr, wie du gesagt hast, schwieriges Thema, aber auch, wie ich finde, ein wichtiges Thema und eine tolle Chance und eine tolle Möglichkeit, die man natürlich den Menschen dann gibt, einfach nochmal, wie du sagst, das Leben zu feiern und vielleicht auch selber in dieser, es ist ja im Prinzip zumindest im irdischen Leben auswegslose Situation, einfach nochmal sich auf das Positive zu besinnen und dazu sagen, naja, es ist nicht nur der Kampf gegen, sondern es gab ja auch was. Also ja, finde ich ganz, ganz beeindruckend, nicht minder schwer. Und deshalb für mich spannend, es geht bei unseren Gästen ja ganz oft einmal um, was machen sie? Das hast du jetzt, glaube ich, erzählt. Ich glaube, wir stellen auch schon fest, es ist kein klassisches Wirtschaftsunternehmen, was heute zu Gast ist, beziehungsweise keine klassische Geschäftsführerin eines Wirtschaftsunternehmens, sondern wir haben das eben angesprochen, es ist eine gemeinnützige GmbH. Du hast schon gesagt, ihr finanziert euch durch Spenden etc. Nur jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie kommt man denn dazu? Also das ist, glaube ich, so eine der wenigen Punkte. Ich stelle ganz oft die Frage und ich werde sie auch gleich dir stellen. Was wolltest du denn mit 12 machen? Und ich behaupte mal, die Antwort wird bei dir auf keinen Fall gewesen sein. Ja, ich will mal so ein Familienhörbuch machen, weil das ist wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ein 12-jähriges Kind das so fassen kann. Aber wie bist du denn dahin gekommen? Also wie sah denn dein persönlicher Lebensweg aus, damit man dann wahrscheinlich als Resultat aus ganz vielen Ereignissen und aus ganz vielen Erfahrungen auf so eine, ja, ich möchte schon, das meine ich gar nicht werden, aber so eine verrückte Idee kommt, weil das ist ja, also also ich kannte das, bis wir uns kennengelernt haben oder ich von euch gehört habe, kannte ich das gar nicht und ich würde ja nie auf so eine Idee kommen. Und ich glaube, das geht vielen so. Und wie kommt sowas zustande?
Also ich weiß gar nicht, was ich mit 12 werden wollte. Vermutlich Prinzessin oder relativ bald danach wollte ich Dichterin werden. Auch das war mal so in meiner Idee. Also ein bisschen was Kreatives war da schon. Ich habe sehr früh als Journalistin angefangen, weil ich mir mein Studium mit dem Journalismus schon verdient habe. Und ich bin noch als Schülerin sehr früh mit dem Tod konfrontiert worden. Mein erster Freund ist gestorben, da war ich gerade 18 Jahre alt und zwar von einem Tag auf den anderen war er tot. Und ich musste mich eben in dem Alter mit dem Tod auseinandersetzen. Und das war einerseits natürlich furchtbar traurig, gar keine Frage. Es wirft einen vielleicht ja auch aus der Bahn erstmal. Aber ich habe eben auch damals schon gespürt, wie schön es ist zu leben. Also während der erste Mann, den ich geliebt habe, als auch als Frau geliebt habe, jetzt einfach tot war und kalt war, spürte ich meine warme Haut und dass mein Blut fließt und mein Atem und ich durfte weiterleben. Das hat mir sehr früh die Angst tatsächlich vor dem Thema Tod und Sterben genommen. Und ich habe es wahrscheinlich auch auf diese Art verarbeitet, dass ich, als ich dann eben Journalistin wurde, und das, da war ich 20, weil ich mir eben mein Studium auch schon so finanziert habe, und ich zufälligerweise, oder vielleicht war es auch kein Zufall, in eine Medizinredaktion kam. Da war es so, dass ich ja als sofort zu Patienten geschickt wurde. Es war damals die Zeit, in der AIDS aufkam, man noch nicht so genau wusste, was das eigentlich ist. Und ich habe mich getraut, mit diesen jungen Menschen, die damals alle ein Todesurteil hatten mit dem Virus, dass ich mit denen ins Gespräch kam und dass die mir ganz viel erzählt haben. Und ich habe das gut ausgehalten. Ich habe nie über meine Erfahrungen erzählt, aber ich glaube, dass die damals schon gespürt haben, da ist irgendwas bei dieser jungen Göre, würde ich jetzt mal sagen, mit 20. Trotzdem kann man mit der reden und die hört zu und die weiß auch, wann sie das Mikrofon mal ausmacht. Und so bin ich da so habe ich mich rein entwickelt, dass mich eigentlich Menschen in existenziellen Situationen, Krisensituationen, auch Glückssituationen, aber bei den Krisensituationen einfach immer besonders beschäftigt haben oder ich mit denen besonders gut ins Gespräch kam. Und ich habe das immer auch als ein Geschenk für mich selber empfunden, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, vor allen Dingen auch mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und als ich dann selber Mutter wurde, und mir war ja klar, sterblich sind nicht nur die anderen und nicht nur die anderen können krank werden, sondern das kann jedem, also auch mir selber passieren, habe ich mich eben als junge Mutter gefragt, was würde ich eigentlich tun, wenn ich wüsste, ich würde bald sterben? Und ich habe mir damals gedacht, ich würde mir einen Kassettenrekorder nehmen und würde einfach da irgendwas drauf erzählen, singen, Geschichten erzählen, vielleicht Gebete oder was auch immer mir wichtig ist. Würde ein bisschen was aus meinem Leben erzählen, würde mein Lachen und vielleicht auch meine Traurigkeit, das alles irgendwie bewahren und dann den Kindern hinterlassen. Und das war so eine Idee, die ich eben ja schon eben als junge Mutter hatte, die aber damals technisch gar nicht realisierbar war, ne? Also es war ja noch lange vor der digitalen Zeit und Gott sei Dank blieb ich gesund und mich ereilte nicht so eine Diagnose und musste das in die Tat umsetzen. Und dann irgendwann erinnerte ich mich an diese Idee und an dieses Menschen eine Stimme geben, Stimme bewahren. Und ich habe zunächst mal Familienhörbücher, das fing 2004 an, gemacht mit Senioren, weil ich einfach Lebensgeschichten immer spannend fand und mich dafür immer interessiert habe. Und das Interessante war bei diesen Familienhörbüchern mit Senioren, wo ich natürlich viel dann für die späteren Hörbücher gelernt habe, dass in der Generation, mit der ich damals gearbeitet habe, die sehr alten Menschen durch ihre Kriegserfahrung eigentlich so auf Überleben programmiert waren, dass sie oftmals auch die Tonaufnahmen toll fanden, aber immer weiter hinausgeschoben haben. Jetzt kann ich nicht und nee, das ist nicht so wichtig. Und also ich erinnere mich an eine Frau, die war 95 und die Familie hatte gesammelt für so ein Hörbuch. Das war ein kommerzielles Angebot. Und die sagte, nee, ich muss noch die Reise machen und ich muss noch das. Und irgendwie alle sagten, mach doch und mach danach die Reise. Nee, aber die fand die Idee gut, aber wollte nicht. So, und dann habe ich mir einfach überlegt, so, wer würde sich denn wirklich freuen, wenn die Familiengeschichte oder die eigene Lebensgeschichte aufgezeichnet würde? Und da erinnerte ich mich an diese Idee mit dem Kassettenrekorder und habe dann eben angefangen, Konzepte zu schreiben, mit Ärzten zu sprechen, mit gerade in der Palliativmedizin. Palliativmedizin war auch so ein Spezialthema von mir durch die ganzen Jahre. Und dann habe ich eben angefangen, Konzepte zu schreiben. Das war 2010. Habe dann tatsächlich 2014 ein erstes Pilothörbuch gemacht mit Sandra. Das war eine junge Frau, 42 Jahre alt, 9-jährige Tochter, Krebs im präfinalen Stadium und wissend, dass sie Weihnachten nicht mehr erleben würde, kam sie dann und nahm die Möglichkeit, dass ich mit ihr ein Hörbuch aufnahm, gerne war. Und mit diesem Hörbuch bin ich dann zu Ärzten gegangen, bin zu Kliniken gegangen, habe gedacht, hier, so kann sowas klingen. muss sowas ja gut vorbereiten. Ich hatte keinen Masterplan und auch keinen Businessplan, aber ich hatte so ein Hörbuch. Und dann fand ich eben den Arzt, der sagte, das machen wir. Das war der damalige Präsident, damals der Präsident der Deutschen Akademie für Palliativmedizin, Professor Radbruch in Bonn. Der sagte, Sie müssen jetzt nur noch Geld finden. Und wenn Sie das Geld gefunden haben, dann legen wir los. Und ich habe das Geld gefunden. Ich habe eine erste Stiftung gefunden, die sagte, wir machen das zusammen mit der Uniklinik. Ich wollte immer eine wissenschaftliche Begleitung haben dessen. Und dann sind wir 2017 in einer Pilotphase gestartet als One-Woman-Show mit der Uniklinik Bonn im Hintergrund und haben die ersten Hörbücher gemacht. So fing das Ganze an.
Also auch irgendwie was, was dich ja vielleicht unbewusst begleitet hat. Dieses, wenn du nicht möchtest, ist okay, aber dieses mit 18, als dann dein Partner verstarb, war das dann auch aufgrund von der Krankheit oder Unfall? Oder also, weil du hast eben, glaube ich, gesagt, es war so von jetzt auf gleich. So, ich meine mit 18.
Ja, das kann ich auch offen sagen, weil das ja auch ein Riesentabuthema ist. Der hat sich umgebracht. Und seine Eltern haben mir nach seinem Tod gesagt, ich habe ihm 2 Jahre Leben geschenkt. Der hatte schwere Depressionen. Das habe ich als junges Mädchen nicht realisieren können. Ja, und diese letzten beiden Lebensjahre habe ich ihm geschenkt, aus Sicht der Eltern. Es war eine schöne Zeit, aber dann eben sehr abrupt. Und ich musste halt wirklich viel, 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 viel lernen, viel verstehen. Hab das aber als Journalistin dann eben auch tatsächlich ja auch immer versucht zu hinterfragen, indem ich, als Journalistin kann man ja alles recherchieren. Ich habe mich natürlich stark mit Depressionen, mit Suizid, mit Krankheit, mit Sterblichkeit, mit Zurückbleiben, mit diesen ganzen Dingen beschäftigt. Und ich habe das aber nicht aus einer, ja, nicht mit Schmerz, sondern eigentlich mit Dankbarkeit, dass ich diesen ersten dicken Schicksalsschlag, dass ich den so gut überstanden habe und auch so voller Dankbarkeit und auch voller Liebe zu diesem ersten Mann meines Lebens, was mich sicherlich sehr, sehr geprägt hat für den Rest meines Lebens. Und wenn ich da heute so offen drüber sprechen kann und auch darf, dann deswegen, weil ich glaube, dass damals auch die Menschen gespürt haben, sie hat irgendwas erlebt. Ich habe damals nicht darüber gesprochen oder nur im privaten Umkreis. Aber das ist ja nichts Böses, nichts, was mit Schuld zu tun hat. Ja, obwohl man natürlich immer denkt, was hätte man besser machen können, hätte man retten, hätte man. Das denken alle, die mit Schicksalsschlägen konfrontiert werden. Aber das offen darüber reden, auch über solche Themen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und deswegen kann ich das auch so offen sagen. Und das hat natürlich mein ganzes Leben geprägt, aber nicht durch Depression oder Verzweiflung oder Wut, sondern einfach durch eine tiefe Dankbarkeit und mit einem ganz, ganz großen Ja zum Leben. Das Leben feiern, Lebensfreude, Lebenslust, wirklich auch mal mutig sein. Also das Ganze hat sicherlich auch was mit diesen Erfahrungen zu tun. Und auch dieses einfach immer wieder aufstehen und weitermachen, sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und ja, das ist natürlich so eines der ersten Dinge, die mich sehr, sehr stark geprägt haben. Aber wo ich denke, das alles hat zum Familienhörbuch geführt und so etwas entsteht eben nicht in der Komfortzone des Lebens. Ja. Sondern gerade dann, wenn man aus diesem wunderbaren Karussell zwischendurch rausfliegt und sich dann aufrappeln muss und sich neu verorten muss und dann weitermachen muss.
Ja, und darf ich fragen, ich meine, du hast es ja angesprochen, ich hatte es irgendwie im Gefühl, als du es gesagt hast, aber hast du das dann alleine geschafft oder konntest du dafür sorgen, du hast ja gesagt, du hast das aus diesem, ich sag mir fast schon wissenschaftlichen Ansatz betrachtet, du hast recherchiert, Depression, Suizid, dann versteht man natürlich ganz viel. Ich sage ganz oft immer, ja, verstehen bekommt den Trostpreis, weil du hast ja nicht also damit ist das Thema ja nicht weg. Und ja, hattest du dann Menschen, mit denen du sprechen konntest, die dir geholfen haben? Weil jetzt, wenn ich jetzt mit dir rede, man merkt ja, du hast, ohne jetzt weitere Geschichten zu kennen, aber man merkt ja an, du hast ja wahnsinnig viel erlebt, erfahren und du blickst ja ganz anders aus meiner Perspektive ganz anders auf das Leben, als das viele andere Menschen tun. Ich glaube, man entwickelt natürlich, wenn man solche Schicksalsschläge zum einen selber erlebt hat und jetzt suchst du dir ja im Prinzip ein Tätigkeitsfeld, was permanent mit solchen Themen arbeitet. Und ich höre dir zu und ich merke so, ich bin da in Anführungszeichen feinfühlig, wie sich so Dinge in mir zusammenziehen. Weil man, also ich reflektiere dann immer auf mein eigenes Leben und gucke jetzt, ist das zum Glück nicht präsent, aber es gibt ja andere Themen. Ne? Es gibt auch Abschiede, die nichts mit Tod oder Ähnlichem zu tun haben. Ja, man kommt ja ins Nachdenken und das ist ja ganz schön was man dann trägt. Und ich kann mir vorstellen, das alleine zu tragen, ist natürlich auch eine wahnsinnige Bürde. Hattest du da Mechanismen oder hast du bis heute Mechanismen? Weil du erlebst ja so ziemlich die intensivsten Schicksalsschläge, die es so gibt. Also ich finde, sobald Kinder mit da drin sind, ist ja alles irgendwie doppelt schwer, vielleicht gar nicht immer für die Kinder selber, aber zumindest fahre drumherum.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, ich habe gerade so eine kleine Erkenntnis, die ich vielleicht tatsächlich in meinem Leben noch gar nicht hatte oder mich noch nicht mit beschäftigt habe, nämlich wer hat mir damals geholfen? Also meine Eltern, seine Eltern, der Freundeskreis. Es gab aber keinerlei professionelle Hilfe. Und auch das, dass ich darüber geredet habe, auch damals. Also ich kam nach 3 Tagen wieder in die Schule und hatte in den 3 Tagen gründlich abgenommen und sah sicherlich auch sehr gestresst aus. Und dann wurde ich gefragt, was ist denn mit dir passiert? Und dann habe ich das erzählt und das war eigentlich schon ein Tabubruch. Ich hätte darüber gar nicht reden dürfen in der Schule. Ich habe eine Englischarbeit an meinem ersten Tag, als ich wieder zurückkam, geschrieben. Die habe ich wie erstaunlich, mit einer 6 abgeschlossen. Die 6 ist voll bewertet worden. Also es ist keinerlei in der Schule. Damals ist nicht, es hat auch keiner, es gab eine Lehrerin, die irgendwann mal zu mir kam. Aber ansonsten, alle haben nur geschwiegen und oh Gott. Und das ging eigentlich so weiter. Und ich habe gemerkt, wie wichtig das Reden ist. Und dass, wenn ich keine Hilfe bekomme, nicht mir entgegengebracht wird, dann muss ich mir die Hilfe suchen. Und das habe ich getan. Das habe ich sehr erfolgreich getan, indem ich einfach mit Freunden gesprochen habe, indem ich dann eben recherchiert habe und, und. Was aber so als Erfahrung vielleicht auch wirklich meine Arbeit mitträgt, ist, dass die Arbeit am Familienhörbuch, auch wie viele andere journalistische Themen, die ich dann in diesen 35 Berufsjahren, ich war beim Deutschlandfunk vor allem als Freie und beim WDR, in diesen schwierigen Themen. Ich glaube, was immer wieder so die Einladung war, war nicht nur Menschen eine Stimme zu geben, sondern Reden hilft. Reden ist immer besser als drüber schweigen. Ich rede jetzt nicht von Schwätzen, ich rede nicht von Voyeurismus bedienen, ich rede nicht von sich irgendwie groß produzieren, sondern einfach Reden öffnet, Reden gibt auch anderen Menschen die Möglichkeit, mit dir ins Gespräch zu gehen. Weil ja viele sich drumherum gar nicht trauen. Das kennt jeder, der eine Diagnose hat, eine Krebserkrankung oder etwas, wo man vielleicht auch wirklich dann wie bei einer Krebserkrankung sieht, die Haare sind weg und. Und man erlebt, dass die Menschen um einen herum verstummen. Man selber verstummt erstmal, aber die anderen verstummen. Das tun sie nicht aus bösem Willen oder aus Gleichgültigkeit, sondern vor allen Dingen aus Hilflosigkeit. Und es ist natürlich jetzt viel zu viel zu erwarten, also Leute, die ihr in einer Krise steckt, jetzt ladet die anderen ein, mit euch ins Gespräch zu kommen. Aber es hilft natürlich, wenn man diese Kraft hat und die Traute hat, wenn man sich auch traut zu sprechen, was total schwer ist und um Gottes Willen nicht jedem Individuum gelegt ist. Ich hatte das Glück, dass ich reden konnte und das ist auch das, was ich beim Familienhörbuch erlebe. Während der Arbeit am Familienhörbuch kommen die Projektteilnehmenden und ihre Familien ins Gespräch, oftmals wieder ins Gespräch. Es dreht sich dann nicht alles um die Diagnose, es dreht sich nicht alles um den Therapieverlauf, es dreht sich nicht alles, sondern die reden eben über Erinnerungen. Die Projektteilnehmenden fragen nach, wie war das denn? Kannst du mir nochmal sagen, welche Musik haben wir damals gehört? Oder kannst du mir mal ein Foto geben? Sie kommen wieder ins Gespräch mit Leuten, mit denen sie vielleicht lange keinen Kontakt hatten. Und das alles ist natürlich eine Basis der Geborgenheit. Es ist auch ein Fundament, auf dem sie weiterleben, die Zeit, die sie noch haben. Es ist ein Schutzraum, den sie um die Kinder herum bauen, im Sinne von, da sind Menschen, die sind für euch da, die werden euch in die Zukunft begleiten. Und das wird tatsächlich über das Erzählen vereinfacht. Und ich behaupte das jetzt so, und da kann man immer sagen, naja gut, ne? Geschäftsführerin will ihr Projekt verkaufen und will ihre Idee verkaufen. Deswegen war es für mich von vornherein wichtig, die Wissenschaft mit reinzunehmen. Weil das nämlich Erkenntnisse sind, wo ich sagen kann, das sind meine Erfahrungen. Aber wir haben auch unterdessen wissenschaftliche Studien, die genau das auch belegen. Und das zeigt eben, ja, dass das Familienhörbuch ein Angebot sein kann, nicht sein muss, das ist nicht für jeden was, aber ein Angebot sein kann, ins Gespräch zu kommen, sich vielleicht auch mit diesem ausklingenden Leben, mit der Tatsache, etwas mehr zu versöhnen. Es lässt sich nicht ändern und man schreit nicht, hurra, ich bin junge Mutter und sterbe jetzt oder ich bin junger Vater. Aber wir haben ja alle den Wunsch, irgendwo, ich sag mal, nicht als Verlierer aus dem Leben zu gehen. Den Kampf verloren, das kann ich gar nicht hören, diese Formulierung, ja. Sondern wir wollen mit Würde oder mit Selbstachtung und mit einem großen Ja zum Leben vielleicht auch aus dem Leben schreiten. Und dazu gehört eben auch dieses Umfeld, dieses Miteinander ins Gespräch kommen. Ja, und dieses Auseinandersetzen. Und die Liebe, die bleibt nämlich. Und die bleibt in Form eines Familienhörbuchs. Mein Gott, ich rede immer so viel. Sorry.
Nein, das ist, also ich finde das total interessant. Und ich finde, ohne jetzt selber in so einer konkreten Situation gewesen zu sein, aber dieses Thema Reden ist ja immer ganz oft, wenn Dinge ausgesprochen sind. Also man hat die so in sich drin, man fühlt die, man nimmt sie auch wahr, aber die belasten einen tatsächlich. Und ich denke manchmal, wenn sie ausgesprochen sind, man sträubt sich immer davor, aber wenn sie ausgesprochen sind, dann entlasten die einen. Und ich sage immer, es ist so ein bisschen, also das gibt es vermutlich nicht umsonst, sich Dinge von der Seele reden, dann sind sie plötzlich da und sie sind ja nicht weg, aber man hat sie ausgesprochen und man hat einfach so eine Klarheit plötzlich, was einen die ganze Zeit unterbewusst bedrückt, belastet. Man spricht es aus, damit ist es irgendwie klar, es steht im Raum und ich bin nicht mehr der Einzige, der das trägt letztendlich. Und ich glaube, das ist aber auch nur retrospektiv so von meinem Leben. Manchmal sträubt man sich, Dinge auszusprechen. Und wenn man es dann tut, tut es trotzdem weh, aber es ist irgendwie wie so eine Entlastung, weil es ist dann irgendwie klar, was passiert. Es gibt nicht mehr, naja, wenn dieses oder jenes oder welches. Und deshalb kann ich das auch einfach anekdotisch sozusagen in anderen Themenfeldern bestätigen. Und es gibt so einen schönen Satz, dann sagt, naja, Dinge, man wird zum Beispiel nicht krank wegen Dingen, die man sagt, sondern Dingen, die man nicht sagt. Und jetzt haben die Menschen natürlich schon eine Erkrankung, aber irgendwie, man fühlt sich vielleicht so ein Stück weit freier und wenn man nicht immer alles unterschluckt und kann dann auch was man dann noch zu leben hat und was man noch zu freuen hat, ganz anders sozusagen aufnehmen und genießen vielleicht, weil wenn man keine Sorgen haben muss, ob da jetzt noch was ans Tageslicht kommt oder was auch immer. Und ich finde die Arbeit schon jetzt ganz ganz, ganz wertvoll. Ich wünsche natürlich niemandem, dass diese Situation eintritt, aber es gibt sie ja. Das finde ich tief beeindruckend und insbesondere auch deinen Umgang dann damit, weil das ist ja schon, du hast eben gesagt, das ist nicht medizinisch, aber das ist ja im Prinzip auch ein Stück weit vielleicht für den einen oder anderen eine Art Therapie, ne? Weil man in einem ganz ungezwungenen Bereich einfach locker, also locker, so locker das dann sein kann, aber ungezwungen über seine Themen spricht. Man will es vielleicht schön machen und vielleicht ist das für den einen oder anderen sogar angenehmer, als es mit einem Therapeuten zu sagen, der immer sagt, ich will dich heilen oder ach, wir müssen doch, und es ist einfach ungezwungen und die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen bestimmen natürlich auch vielleicht, da bin ich jetzt nicht tief genug in den Abläufen drin, aber selber, über was reden wir denn und was will ich denn transportieren und kommen dann somit vielleicht wieder an Dinge, wo sie sagen, ach, das hatte ich ganz vergessen, Mensch, war das schön und ach, ja. Und
was ich dir noch sagen wollte, ne? Das sind Themen, die gerne die Teilnehmer erzählen möchten. Wir fragen natürlich auch nach vielen Themen. Und ich sag mal, es ist manchmal so, ja, dass am Anfang sagen ganz viele, also wir wollen auf keinen Fall über die Krankheit sprechen oder wir wollen auf keinen Fall dies und das und jenes. Und sie reden aber über die Krankheit. Das heißt ja nicht ausführlich und wir brauchen jetzt also hier nicht sozusagen den medizinischen Therapieplan und. Aber es geht ja um den Umgang mit der Krankheit. Es geht um ja, was sich vielleicht auch im Leben geändert hat durch die Krankheit, im Negativen, aber auch vielleicht im Positiven. Es geht um die Beziehung, es geht um so vieles. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass der Blick einfach von der Ich bin Krankheit, ja, ich bin Palliativpatient, diese Identität, dass dieser Blick einfach, es gibt so ein schönes Zitat, was ich so ein bisschen umwandle von Viktor Frankl, also der Blick von den abgeernteten Feldern der Vergänglichkeit gelenkt wird auf die vollen Scheunen des Lebens. Und das passt einfach sehr gut. Es sind die vollen Scheunen des Lebens, die man betrachtet. Es sind die leichten Themen, es sind die schweren Themen, es sind die fast unaussprechlichen Themen, immer für die Ohren der Kinder. Wir haben Tresorkapitel mit Themen, auch trotzdem mit den Ohren der Kinder gehört, aber mit Themen, die nicht in junge Kinderohren gehören, sondern vielleicht erst Themen sind, die mit 18 oder mit 20 oder später relevant sind. Auch das gibt es. Wichtig ist, dass sie über alles sprechen dürfen. Bei der Wortwahl, da sind wir natürlich mit den Ohren der Kinder hörend sehr im Sinne des Kinderschutzes unterwegs. Also es geht nicht um Rachefeldzüge, es geht nicht um das Niedermachen des Partners, der Vater der Kinder ist und der vielleicht einfach wirklich in den eigenen Augen ein Idiot war, aber er ist der Vater der Kinder oder die Mutter der Kinder. Ja, also es geht schon darum, immer in der Form zu erzählen. Und ganz ehrlich, eigentlich müssen wir gerade bei diesen Themen, ja, die Enttäuschung über gescheiterte Beziehungen und sowas, kaum nochmal in Frage stellen, weil, was ich wirklich so selber auch so beeindruckend finde, im Angesicht der nahen Sterblichkeit gibt es das nur ganz selten, dass verletzte Mütter oder Väter dreckige Wäsche waschen. Die bauen goldene Brücken für ihre Kinder. Also all das, was im gesunden Leben in Anführungsstrichen da war an Streit und an Zank und an Bösartigkeit gegeneinander, an dem Wunsch, den anderen zu verletzen, das ist oftmals in der palliativen Situation weg. Die wollen nicht verletzen. Die wollen goldene Brücken bauen für ihre Kinder, soweit das möglich ist. Und auch das finde ich irgendwie unfassbar, weil es vielleicht auch ein Stück zu einer eigenen Versöhnung mit Schmerz, mit Verletzung beitragen kann. Und das als therapiebegleitendes Projekt, weil wir sind keine Medizin, aber natürlich hat es durchaus eine Wirkung.
Glaubst du, dass das Ganze auch oft so kommt, weil man plötzlich feststellt, was wirklich wichtig ist? Also dieses den anderen verletzen wollen hat ja sehr, sehr viel eigentlich mehr mit dem eigenen Ego zu tun, weil man so, und das sagt man ja auch häufig, dass das Ego in diesen Situationen einfach stirbt. Also dass man sagt, hey, das war alles Es war alles gar nicht wichtig. Und ich, ne, das ist so ein bisschen, ich halte einen Schein aufrecht und wie es zu sein hat, weil ich vielleicht so konditioniert bin, meine Muster haben etc. Und plötzlich in angesichts dessen stellt man da fest, es hat überhaupt keine Relevanz. Es ist völlig irrelevant, was XY über mich denken, weil ich bin einfach ich und ich liebe meine Kinder und weiß ich nicht. Also würdest du das aus der Erfahrung, da gibt es ja keinerlei Studien wahrscheinlich zu, weil das ja nichts Fassbares ist, aber würdest du sagen, ja, da kann man einen Punkt machen?
Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nicht jede Lebensgeschichte ist ja eine, gerade wenn sie ja in diesen Jahren ist, zwischen 30 und 50, ist ja eine Lebensgeschichte, wo alle Krisen und vielleicht Umwege und auch vielleicht Fehler, die man gemacht hat, dass man die behoben hat. Ja. Das fehlt einem ja Lebenszeit. Und das heißt, nicht jedes Leben, was erzählt wird, ist ein Leben, wo die Leute sagen, das war ein gutes und gelungenes Leben. Ja. Aber das, was gelungen ist, ist die Liebe zu den Kindern. Und das heißt auch, es gibt Menschen, das ist natürlich nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Aber es gibt Menschen, die sagen, Mensch, ich habe einfach viele Fehler gemacht. Ich habe Scheiße gebaut in meinem Leben. Entschuldigung, genau so sagen sie es dann auch. Und ich möchte mich da vielleicht für entschuldigen. Und ich kann das auch nicht wieder gut machen. Aber ich rechtfertige nicht, das kam aus diesen Gründen, sondern ich sage einfach, es war falsch. Ich kann es nicht wieder gut machen. Aber ich kann euch meine Liebe versichern. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich erinnere mich, ich habe mal mit einem Familienvater, da habe ich das Hörbuch auch selber gemacht, der eine so zerrüttete Familiensituation hatte, dass die Kinder, eins war noch minderjährig, die anderen waren schon erwachsen, ihn gar nicht sehen wollten. Auch nicht in dieser letzten Phase des Lebens. Und das wusste er, das hat er auch akzeptiert und er ist zu mir gekommen und wir haben ein Familienhörbuch gemacht und hat ganz offen über vieles, sehr schonungslos auch über sich gesprochen. Und das wollte er den Kindern auch gar nicht unbedingt jetzt zu Lebzeiten geben. Und ich weiß, ein halbes Jahr später schickt er mir eine WhatsApp, ein Selfie von der Palliativstation. Nein, vom Hospiz. Es war wirklich ganz, ganz kurz vor seinem Tod. Und alle Kinder standen an seinem Sterbebett. Ich habe mich so gefreut. Und ich weiß nicht, was er gemacht hat, ob er das Hörbuch diesen Kindern schon gegeben hat oder ob allein die Tatsache, dass er sich die Mühe gegeben hat, seine ganze Kraft zu sammeln und eben offen über sein Leben und über die Liebe zu seinen Kindern und über die vielen Fehler, die er im Leben gemacht hatte, zu reden. Das hat in irgendeiner Weise so eine Art, ich finde das ein schwieriges Wort, aber ich sage es mal, Heilung gebracht in die Familie. Sie waren alle beim Sterben dabei und das war eigentlich vorher überhaupt nicht zu erwarten gewesen. Und das ist auch was mich persönlich ja so berührt hat, dass ich das wahrscheinlich mein Leben nicht vergessen werde. Dieses Foto, dieses Selfie vom Sterbebett und alle Kinder sind bei ihm. Fand ich fantastisch.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist so vieles, was im Alltag unvorstellbar ist. Und dann kommt zu der eigentlichen Schwere noch ganz schön viel Schwere dazu.
Ja, aber auch Leichtigkeit. Ja, letztendlich geht es darum, auch das wiederum.
Ja, es ist ja eine Erleichterung für alle wahrscheinlich, weil es für alle in Zweifel geklärt ist. Und dann sagt man nicht so, ich springe vielleicht über meinen Schatten und manchmal werden die Dinge ja auch im Kopf größer, als sie in Wahrheit sind. Und manchmal nicht immer, aber kann man den Menschen ja, ich finde das immer so, wenn du, ich weiß nicht, was dieser Mensch getan hat, das ist auch eigentlich völlig irrelevant, weil manchmal ist es, glaubt man, man trifft eine Entscheidung und das ist zu dem Zeitpunkt die beste Entscheidung für jemanden selber oder was auch immer. Und dann kann es sein, dass es für andere nicht die beste Entscheidung tatsächlich ist. So, das sieht man vielleicht in der Rückschau, aber in der Situation selber nicht. Und ich denke immer, wenn man so eine Entscheidung trifft und sagt, es war die für mich beste Entscheidung in der Situation, ich dachte, es sei die beste Entscheidung, ja, dann passieren passieren eben Dinge, dass man am Ende sagt, das war vielleicht nicht die Entscheidung, die ich mir gewünscht hätte in der Rückschau, aber ich dachte, es sei die beste Entscheidung. Und ja, und das führt natürlich dann zu so Themen, wie du sie jetzt angesprochen hast. Und umso schöner, wenn man dann nochmal die Chance bekommt, das in Anführungszeichen gerade zu heilen, zu versöhnen. Und wenn man es nicht heilen kann, dann zumindest vielleicht zu vergeben. So dieses. Das heißt ja nicht, ne? Also ja, ich finde das super, super toll.
Aber wenn ich
wenn ich
das noch ergänzen darf, ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit so aus der Sicht der Palliativpatienten, der Projektteilnehmenden gesprochen. Unsere eigentliche Zielgruppe, wenn ich das jetzt sozusagen aus unternehmerischer Sicht sehe, unsere eigentliche Zielgruppe sind ja die Kinder, die Abschied nehmen müssen. Ja. Und wir wissen sehr wenig, wissenschaftlich gesehen auch, über trauernde Kinder. Wird sich relativ wenig mit, es gibt wenig Studien. Wir wissen aber, dass trauernde Kinder, gerade wenn sie sehr früh ihre Eltern verloren haben oder Vater oder Mutter oder beide, auch das haben wir, erleben wir, dass dann die Erkrankung oder das Schicksal direkt zweimal zuschlägt, auch bei noch kleinen Kindern. Und wir wissen, dass sie auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, nach dem auf dem Weg zum Erwachsenwerden, oftmals sehr stark belastet sind. Ich nenne es jetzt einfach mal posttraumatische Belastungsstörung. Und dieses Familienhörbuch, was eben immer wieder Antworten gibt und mit den Ohren der Kinder gehört und produziert wird und wo wir auch jetzt mit unserer Expertise als Familienhörbuch GmbH eben auch sehr stark darauf achten. Wir haben Psycho-Onkologen, wir haben Kinderpsychologen im Team, wir sind dabei, einen Ethikbeirat aufzubauen. Wir suchen sehr viel Kompetenz, wir haben die Wissenschaft mit im. Wir definieren Leitlinien, wir definieren, das geht und das geht nicht, das sind die No-Gos, also beispielsweise Aufträge, Rachefeldzüge. Dieses Ganze kann dazu beitragen, davon sind wir überzeugt, dass das eigentlich ein präventives Angebot ist oder ein Instrument der Trauerarbeit und ein präventives Angebot gegen posttraumatische Belastungsstörungen. Also wir sind davon überzeugt, dass das Familienhörbuch wirklich etwas ist, was ein guter Begleiter ist und eben diese Antworten, die jedes Kind und jedes erwachsen werdende Kind und jeder Erwachsene auch, wer warst du, Vater, Mutter, Mama, Papa, Mutti, Vati, dass das wirklich etwas ist, was auch für die Seelen der Kinder als begleitendes Mittel eben wirklich sehr hilfreich ist. Und das ist eigentlich unsere wahre Zielgruppe, ja. Die Eltern sind tot, Vater oder Mutter. Aber die Kinder leben weiter mit diesem Schicksal. Und das nicht als Traumatisierung und als Zerstörung der eigenen Seele oder unfassbaren Verletzung der Seele mit ins Erwachsenenleben zu nehmen, sondern als Erfahrung, die prägt, aber die nicht zerstört. Das ist ganz wichtig. Und das erhoffen wir uns und das glauben wir auch, vielleicht nicht in jedem Fall, aber möglichst häufig natürlich als Angebot eben auch wirklich dann zu leisten. Das ist eine Investition in unsere aller Zukunft, deswegen auch dieses Spenden, diese Solidarität einer Gesellschaft für solche Hörbücher, weil es geht uns alle an, was aus diesen Kindern wird, aus den trauernden Kindern.
Hast du Feedback? Du hast ja eben so ein bisschen gesagt, 2014 ging es los. Hast du schon mal Feedback von vielleicht jetzt schon erwachsenen Kindern bekommen? Oder ist das selten? Also meine Frage im Prinzip, gab es schon mal Kinder, die dann den Kurs gesagt haben, hey, das hat mir wirklich geholfen? Gibt's das?
Es gibt die Pauline, die Tochter von Sandra, mit der ich 2014 das erste Familienhörbuch gemacht habe, die auch in einer Filmdokumentation, das ZDF hat vor Jahren eine Dokumentation über ihren Umgang mit dem Familienhörbuch gemacht, in Leben hautnah, Menschenhautnah, Und die sagt das schon, ne? Also dass sie in ihren eigenen, in verschiedenen Lebensphasen dann auch verschiedene Teile des Hörbuchs hört und wie sie damit umgeht. Und auch der Vater von Pauline, also der Mann von Sandra, erzählt darüber. Ich selber dringe nicht in die Leute rein. Und es gibt ab und zu mal journalistische Berichte, die auch eben, also wo dann eben Hinterbliebene auch sagen, ja, wir geben gerne Auskunft, die gibt es. Wissenschaftliche Studie zu dem Thema ist eine Langzeitstudie, ist Studie mit Kindern, nochmal besonderen ethischen Voraussetzungen und Genehmigungen unterliegt nochmal besonderen Genehmigungsverfahren. Das ist in Arbeit, aber so weit sind wir noch nicht, weil die wenigsten Kinder jetzt wirklich schon von den kleinen Kindern, ja, die besonders wenig Erinnerungen haben, jetzt eben in einem Alter sind, wo wir sie überhaupt befragen dürfen. Ist aber in Bearbeitung. Was wir bekommen, sind Rückmeldungen von einzelnen Hinterbliebenen, meistens von den Müttern oder Vätern, die dann erzählen, wie die Kinder mit dem Hörbuch umgehen. Und das ist sehr, sehr verschieden. Es gibt Kinder, die es so auf einer Toni-Box aufgespielt, bestimmte Kapitel haben und die beim Spielen hören oder wenn sie traurig sind oder wenn sie Sehnsucht haben. Es gibt Kinder, die schon zu Lebzeiten Teile des Familienhörbuchs gehört haben und die natürlich einen leichteren Umgang damit haben, weil sie eben sich eher auch herantrauen. Es gibt Kinder, die einfach es noch gar nicht gehört haben, die aber wissen, sie können, wenn sie wollen. Und das ist ja auch manchmal schon großartig. Richtige Studien dazu fehlen noch. Da hoffen wir natürlich auch wiederum auf Fördermittel, weil wir können solche Studien nicht finanzieren. Und das sind Langzeitstudien, die müssen mindestens über 10 Jahre gehen. Aber das kommt. Da sind wir in Arbeit und da bin ich ganz optimistisch, dass da im Laufe der nächsten Jahre mehr kommt. Und dann warten wir mal ab. Die Studien, die es bis jetzt geht, gibt es den Umgang mit dem Familienhörbuch. Wir haben eine anonyme Online-Befragung gemacht. Die kann man alle bei uns auch nachlesen auf der Webseite. Aber das ist natürlich alles noch, ich sag mal, in den Anfängen. Studien dauern lange und müssen finanzierbar sein.
Ja, klar.
Aber wir sind dran.
Ja, okay. Ja. Ich würde gerne auf dich noch ein bisschen näher eingehen. Wir sind ja eben gestartet, du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen, noch andere Projekte. So was, Auszeichnung, was macht das mit dir? Also, das ist ja ein Thema, wir haben das jetzt angesprochen, ich glaube, das können jetzt auch alle nachfühlen. Das ist nichts, womit man sich irgendwie ins irgendwie mich, es wäre irgendwie wünschenswert, weil eine Auseinandersetzung damit, glaube ich, wichtig ist und eine Präsenz und vielleicht auch ein bewussterer Umgang damit ist nicht so. Und ich weiß auch nicht, ob es so kommen wird, weil ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht spielen wir die Folge aus und dann kommt irgendjemand, Mensch, ihr hättet da eine Triggerwarnung machen müssen oder weiß ich nicht was. Wir werden es aber nicht tun, weil ich denke, es sind einfach Themen, die zum Leben aber ja, was macht das mit dir? Ich meine, Bundesverdienstkreuz, das holst du dir nicht ab, weil du irgendwie gesagt hast, ich bin jetzt hier mal einen Tag lang, habe ich mal gearbeitet, sondern das dauert und das ist ja eine Ehre, die einem verliehen wird, die anderen Auszeichnungen auch. Also was macht das mit dir in diesem Themenkomplex auch? Also du hast ja jetzt nicht wie ein Sportler, das macht auf ein Ziel hingearbeitet und kriegst dann diese Auszeichnung, sondern das ist ja eigentlich ein Beiwerk, sage ich mal, was du aufgrund deiner Arbeit bekommen hast, was man aber tendenziell nicht anstrebt.
Was macht das mit mir? Es macht mich vor allen Dingen dankbar und demütig. Demütig und dankbar für das Vertrauen, was die vielen Menschen, sowohl die Menschen, die uns ihre Lebensgeschichte anvertrauen, als auch die Spender, die das Ganze möglich machen, dass wir es das überhaupt finanzieren können. Wir haben immer eine Warteliste, wir haben immer zu wenig Geld, aber wir kriegen es hin, ne? Also wir haben im letzten Jahr knapp 900.000 Euro Spenden gesammelt und die auch sofort wieder ausgegeben. Das heißt, da ist viel Solidarität und Vertrauen auch in der Gesellschaft. Es könnte noch mehr sein, aber es gibt immer ein, es könnte. Also mit dem, was wir haben, arbeiten wir und da sind wir zufrieden. Also diese Dankbarkeit für das Vertrauen. Ich fühle auch eine große Dankbarkeit für mein Team, die sich darauf einlassen. Ich muss dazu sagen, allein diese Honorarkräfte, die Audiobiografen, Sounddesigner, die müssen ihre Ausbildung und ihre Weiterbildungen und ihre obligatorischen Fortbildungen, auf die ich bestehe, müssen die selber bezahlen. Schon aus arbeitsrechtlichen Gründen, damit sie keine Scheinselbstständigen sind. Und die machen das. Und ich bezahle sie, aber das sind keine großen Gelder. Das ist ganz viel mit Freude an der Arbeit, mit einem schönen Arbeiten, weil sie eben nicht 5 Minuten zack, zack irgendwelche Beiträge machen müssen, oder sondern weil sie hinter der Arbeit stehen und weil sie genauso wie ich an dieses Projekt und an die Aufgabe und an unsere Mission glauben oder auch an unsere Vision, nämlich dass wir irgendwann allen Kindern, die es brauchen, ein solches Hörbuch ermöglichen können, weil wir ausreichend Gelder dafür haben. Das ist das eine, mit Demut, dass ich selber diese Idee hatte mit dem Kassettenrekorder damals, aber dass ich meine Kinder ins Erwachsenenleben begleiten durfte, dass ich Großmutter bin. Mit Demut auch, dass, und da bin ich jetzt auch wieder persönlich, dass mich hat dann das, oder uns alle, hat das Schicksal dann nochmal so richtig geschüttelt, nämlich als mein Mann krank wurde. Vom ersten Tag an mit einer palliativen Diagnose. Aber da war mein jüngster Sohn schon etwas über 20. Und das ist mitten in das Hörbuchprojekt reingegrätscht, 2014. Ich hatte gerade das Hörbuch, das erste Pilothörbuch fertig und da kam aus heiterem Himmel diese Diagnose. Auch die Demut, dass es nicht 10 Jahre früher passiert ist. Und wenn man dann wieder aus dem Karussell des Lebens so rausgeschleudert wird und wieder aus der Komfortzone. Ich war 36 Jahre glücklich verheiratet und dann buff. Das ist, ja, diese Trauer und auch diese Wut, die dann kommt, ist auch, glaube ich, die Energie, die ich dann in mein Hörbuchprojekt weiter umsetzen konnte. Also es war wirklich dann die Situation so, dass in meinem Freundeskreis und auch Kollegen viele gesagt haben, Mensch, wann hörst du endlich auf mit dieser Idee von diesem Familienhörbuch? Das kann man ja nicht aushalten. Und ich sage, nein, das gibt mir die Kraft, auch meinen Mann gut zu begleiten. Und ich war auf der einen Palliativstation, machte Hörbücher mit projektteilnehmenden Patienten und auf der anderen lag mein Mann. Und beides gab mir Kraft in die eine oder andere Richtung. Und diese ganze Energie, ja, ich meine, wie kann man so verrückt sein, dann auch seinen festen, freien Status als Journalistin aufzugeben und zu sagen, ich setze jetzt alles auf eine Karte, ich will jetzt dieses Hörbuchprojekt, ich will das durchziehen, ich kann das. Das kommt natürlich nicht in einer Situation, wo der eigene Mann pumpert gesund sagt, du, wir stehen kurz vor der Rente, wir kaufen uns jetzt ein Wohnmobil und dann geht's los. Sondern das passiert dann, wenn einen das Karussell wieder rausschleudert aus dem normalen Leben. Und auch das erfüllt mich mit Demut. Erstens, dass es nicht viel früher passiert ist, dass er, mein Mann, der Vater meiner Kinder, meine Kinder noch ins Erwachsenenleben begleiten durfte. Und es erfüllt mich auch mit Demut, dass ich das Ganze, meine Traurigkeit irgendwie auch überlebt und überstanden habe und in Energie umgesetzt habe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil so ein Unternehmen zu gründen und jenseits der 60, das erfordert Kraft, aber das erfordert, glaube ich, auch ganz viel, nennen wir es Naivität, nennen wir es trotz dem Leben gegenüber, irgendwie sowas. Ne? Und dann natürlich das ganz, ganz große Glück, immer wieder Menschen zu begegnen, die einen begleiten, in der Trauer, in der Traurigkeit, in der eigenen Schwäche, in dem Kraftlosen, aber auch in dieser Vision. Immer wieder Menschen zu begegnen, die mitgehen. Und diese Preise, wie das Bundesverdienstkreuz, wie die vielen Auszeichnungen, die erfüllen mich mit Dankbarkeit, aber auch mit Traurigkeit. Ich weiß, ich war, bevor ich das Bundesverdienstkreuz bekam, zum Sommerfest des Bundespräsidenten mit dem Familienhörbuch eingeladen. Und dann kam der Bundespräsident und hat sich ausführlich von mir und einer zufälligerweise anwesenden Hinterbliebenen das Projekt erklären lassen. Und danach habe ich mich erstmal irgendwo in diesem großen Garten der Präsidentenvilla verzogen und habe erstmal kräftig geheult, weil ich konnte einfach nicht mehr. Und auch das, dieses also du hast deinen Mann begraben und dachtest, das Leben ist zu Ende und jetzt geht's weiter und jetzt schüttelt mir der Bundespräsident als Gründerin, als Ideengeberin die Hand. Und dann kommt auch noch das Bundesverdienstkreuz und dann kommen noch viele andere Auszeichnungen. Das ist, ja, das ist überwältigend. Das kann ich nicht sagen. Und es zeigt das Vertrauen in das Projekt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ich finde, also ist ja eigentlich deine Lebensgeschichte schon. Das, ich will es dir als Frage stellen. Ich will dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, diese zwei wahnsinnigen Schicksalsschläge, die du selber erlebt hast, glaubst du, wenn es die nicht gegeben hätte, dass wir jetzt hier sitzen würden und über das Hörbuch sprechen würden? Oder?
Nein, mit Sicherheit nicht. Es ist das, und ich bin ja mit vielen anderen Sozialunternehmern verknüpft. Also gerade in einem Alter, in dem ich gegründet habe, nämlich als die Rente schon irgendwo da vor der Tür stand, das passiert nicht einfach so. Und es sind wirklich die Lebensschicksale. Und ich sag mal, aus Stroh Gold machen. Ja, also aus den Zumutungen des Lebens eine Chance zu machen. Das nennt man Resilienz, ist ein großes Wort. Das bekommt man, weiß ich nicht, ob man das geschenkt bekommt oder sich erarbeitet, keine Ahnung, aber ein Stück weit habe ich sowas wahrscheinlich. Und ich möchte jeden darin bestärken, diese Resilienz zu finden und auch die Hilfe zu haben. Ne? Du hast ja ganz am Anfang gefragt, wer hat dir geholfen? Professionelle Hilfe gab es nicht. Unterdessen gibt es in vielen Lebenskrisen professionelle Hilfe. Und es ist keine Schande, wenn man am Boden liegt, um Hilfe zu schreien, Hilfe anzunehmen. Das hat sich geändert in den letzten 40, 50 Jahren. Das ist eine andere Generation und das ist auch etwas Beruhigendes. Ich selber, nein, ohne diese Themen wäre ich bestimmt auch eine gute Journalistin geworden, aber mit ganz anderen Themen. Wäre auch gut geworden, vielleicht wäre ich auch Schriftstellerin geworden oder eine einsame und verlassene Dichterin. Wäre auch gut gewesen, aber so ist es. Ich bin eigentlich versöhnt mit dem Leben und dieses, was viele fragen, warum gerade ich? Die Frage stellt sich nicht. Die Frage für mich stellt sich umgekehrt, warum ich nicht? Und ich glaube, dann wird eine Antwort draus.
Ich lasse die Frage, die ich eben stellen wollte, weg. Gott, stell dir eine andere Frage. Wie würdest du für dich Erfolg definieren?
Oh, ganz schwierig. Wenn du gefragt hättest, wie würdest du Stolz definieren, hätte ich darauf eine Antwort, weil ich nämlich das, da habe ich ganz große Schwierigkeiten mit. Andere sagen immer, du kannst stolz sein. Das ist irgendwas, wo ich immer sage, nee, Stolz ist nicht so meins. Dankbarkeit. Bei Erfolg, naja, es ist natürlich ein Erfolg, ja, wenn man sich überlegt, dass ich 2020 am Ende der Pilotphase da immer noch ganz alleine stand. Und dann kam Corona und dann ging es so richtig los. Und ich habe Menschen gefunden und die haben mich gefunden, die mich unterstützt haben und die an meine Idee geglaubt haben und glauben. Ah, das kann man Erfolg nennen. Ich glaube, das Wichtigste aber ist für mich, dass ich, ich glaube, ehrlich mit mir selber geblieben bin. Und dass ich nicht eitel geworden bin. Das ist das etwas, was man eigentlich über sich selber gar nicht sagen darf, dass man nicht eitel geworden ist. Andere mögen das anders sehen. Und ich glaube, dass ich versucht habe und vielleicht ist es mir auch gelungen, Mensch zu bleiben und dass ich halt auch einen Ausgleich habe zu all dem, ja, dass ich nie so etwas wie eine Besessenheit. Ich bin, natürlich kann man sagen, ich bin ehrgeizig, ja, sonst immer wieder aufstehen, immer wieder Türklinken putzen, immer wieder, ja, 60 Stunden arbeiten. Meine Freunde sind größtenteils in der Rente. Immer wieder, ja. Das gehört dazu. Das ist auch richtig so, aber ja, mehr fällt mir zu dieser Frage wirklich nicht ein. Also,
da muss
ich finde es ambivalent.
Ich habe sie bewusst offen gestellt und das, was du gerade sagst, mir scheint es so, als sei es wirklich dein Herzensprojekt. Wir hatten es in unserem E-Mail-Verkehr vorher, deine Mitarbeiterin haben das immer so geschrieben, Herzensprojekt. Und ich glaube, das fühlt man. Und warum habe ich die Frage so offen gestellt? Ich beschäftige mich natürlich bei mir persönlich, aber auch insbesondere, wenn ich Coachings mache, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Ich stelle mir ganz oft die Frage, wann ist es ein Scheitern und wann ist es ein Erfolg? Und jetzt könnten wir Kalendersprüche runterbeten und man kann sie gar nicht mehr hören. Ich habe für mich persönlich, ich wollte aber deine Antwort nicht packen. Ich finde persönlich, und das ist in verschiedenster Art und Weise, egal wie man beobachtet, ist Erfolg, es erfolgt etwas auf ein Ereignis. Und ich kann den Sportler nehmen. Und es erfolgt einfach auf diese harte Arbeit, dieses harte Training, erfolgt irgendwann, wenn man dann vielleicht noch ein bisschen Glück hat, ein Erfolg und dann steht man ganz oben. Und das, was du eben beschrieben hast, dieses, ich krieg dann dieses Bundesverdienstkreuz und weine erstmal. Weil das ist ja im Prinzip so die Auszeichnung für, das ist ja irgendwie ein Stück weit ein Lebenswerk, was du da machst, weil das ist ja nicht entstanden mit, ich habe mich in den Keller gesetzt, einen Plan skizziert und dann ist das rausgekommen, sondern es ist der Erfolg, also es erfolgte etwas auf diese ganzen Schicksalsschläge, auf deine Handlung etc. Und das ist ja bei ganz vielen so, wenn die am höchsten Punkt ihres Schaffens sind. Also ich weiß noch damals, als Michael Schumacher da den Rekord von Senna eingestellt hat, von den meisten Grand Prix-Siegen, dann hat er erstmal geweint, weil natürlich nichts mehr, also was soll noch kommen? Es ist durch. Und ich habe jetzt ein Interview von Jessica von Bredow-Werner gesehen, die Olympia gewonnen hat, danach gesagt, ich war erstmal leer. Ich wusste gar nichts mehr, was passiert. Ich habe jetzt ein Interview von Michael Phelps gesehen, der ist ein unfassbar erfolgreichen Schwimmer, der gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Kinder schwimmen, weil all diese Erfolge, das ist aus Tatsachen gekommen. Und das sehen natürlich ganz viele Menschen nicht. Warum spreche ich darüber? Weil du bist ja Unternehmerin, weil ganz viele immer nur das Ende sehen und sagen, ach, die Judith, und jetzt hat sie ihr Familienhörbuch und ihr Bundesverdienstkreuz und eigentlich... Ich sage es immer so, die alle Türen stehen ja offen, sie kann dieses und jenes machen, aber den Verzicht und die Verluste, die du auf dieser Zeit erlitten hast, vergisst man ganz schnell. Und natürlich hat dich das zu dem gemacht, was du bist. Und du hast eben viel von Dankbarkeit und Demut gesprochen. Jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, ich bin dankbar, dass diese Dinge passiert sind, aber sie sind passiert. Und ich glaube, die große Kunst ist, die Dinge dann anzunehmen, weil du sie nicht ändern kannst, anzunehmen und dann zu gucken, welche Chance, und das ist auch in diesem Kontext total schwierig, aber was kann ich daraus mitnehmen? Und du hast ja diese Stärke gewonnen aufgrund dieser Dinge. Du warst ja nicht so stark, sondern das ist ja ein Training und ich finde das unfassbar beeindruckend. Und natürlich würde ich dir sagen, boah, Judith, wenn es hätte verhindert werden können und wir gesprochen hätten, ich hätte versucht, es zu verhindern. Aber ganz ehrlich, ich glaube, du bist da, weil du halt da durchgehen musstest. So, du hattest den Schmerz und auch da, wir sind wieder bei Kalendersprüchen, aber dann findet halt das Wachstum statt. Und das ist dann das persönliche Wachstum. Und dass du es jetzt schaffst, diese ganzen Themen überhaupt zu behandeln. Also das ist ja schon total irre. Also dabei so, ich sag mal, so wie du auf mich wirkst, sicher stehend und irgendwie positiv dem Leben gegenüber zu sein. Man könnte ja auch eine ganz andere Entwicklung daraus ableiten. Also das finde ich unfassbar beeindruckend. Und das soll gar kein Lobgesang sein. Das ist nur so mein persönliches, weil ich habe wirklich schon einige Podcast-Folgen jetzt gemacht, aber ist noch keine, die so emotional bewegend war. Ich sitze hier und muss immer atmen und schlucken, und weil das ist ja natürlich ein Wahnsinn, der da passiert ist. Ja.
So einfacher wäre es gewesen, wenn du gefragt hättest, was bedeutet für dich Scheitern? Da habe ich mir nämlich überlegt, als ich losgegangen bin, als ich dann auch beim Deutschlandfunk nach dem Tod meines Mannes dann eben gesagt habe, liebe Leute, ich arbeite jetzt nicht mehr für den Deutschlandfunk, ich will jetzt das Familienhörbuchprojekt auf die Beine stellen und ein Unternehmen gründen. Und da war für mich klar, und die sagten dann auch, ja gut, wenn es nicht klappt, komm wieder, wir haben für dich Arbeit. Also das war schon so im Hinterkopf vielleicht so ein bisschen. Dann habe ich meine Kinder gefragt. Und die sagt, ach Mama, leg mal los, eine warme Suppe kriegst du bei uns immer. Ich musste aber auch jetzt keinen noch durch ein Studium. Das haben die untereinander auch geregelt, meine Kinder. Also das war alles sehr gut, und leg los. Und ich habe gedacht, scheitern kann ich eigentlich nur, wenn ich es nicht versuche. Wenn ich einen einzigen Schritt gehe, dann ist es kein Scheitern mehr. Egal in welcher Phase ich feststelle, ich habe nicht die Kraft, das ist eine Idee, die nicht funktioniert, es geht nicht aus den und den Gründen. Es kann kein Scheitern sein, weil Scheitern wäre, es nicht versucht zu haben. Und das ist eigentlich ein gutes Gefühl, mit dem kann man dann auch ins Risiko gehen. Und was hätte schon passieren können? Ja, ich hätte scheitern können mit etwas, was kein Scheitern ist. Und ich hätte kein Einkommen mehr gehabt. Ja gut, dann hätte ich wieder losgelegt, ja, und hätte mir irgendwas gesucht. Aber ich war ja nur noch für mich selbst verantwortlich, nicht mehr für meine Kinder. Insofern, alles gut.
Ja.
Und das Wichtigste ist, glaube ich, um das noch zu sagen, ich habe dabei nie die Liebe zum Leben verloren. Natürlich gibt es Situationen, wo ich dachte, boah, ich kann nicht mehr, und wenn ich morgen früh nicht aufwache, dann ist das auch nicht schlimm. Natürlich, das kenne ich alles. Ich kenne diese schwarzen Löcher, ja. Aber immer wieder aufstehen und das Leben lieben, und das Leben hat so viel zu bieten und es ist so schön, auch in diesen extrem herausfordernden Zeiten, ob das jetzt weltpolitisch oder ganz persönlich ist. Ich kenne das, wenn die Welt stehen bleibt und nichts mehr so ist, wie es ist. Aber wenn dann Menschen da sind, die einen begleiten, und wenn man selber dann auch wieder aufsteht, dann ist alles gut. Dann es geht irgendwie immer weiter. Und das ist eine Erfahrung, wenn ich in der Krise drin bin, glaube ich das genauso wenig wie alle anderen. Dann denke ich so, jetzt ist es wirklich vorbei. Jetzt geht gar nichts mehr. Aber auch das ist dann das Leben, dass man dann irgendwo vielleicht auch einen Menschen hat, der ihm eine Hand gibt und sagt, komm Judith, aufstehen, weitermachen.
Manchmal sind es ja mehrere und man sieht sie nur nicht. Ja.
Genau das.
Und ich finde das mit dem Scheitern so schön, das, was du gerade gesagt hast. Meine Wahrheit ist irgendwann geworden, und das kann völliger Quatsch sein, aber ich sage, Scheitern wird einem von außen auferlegt. Man sagt, guck mal, er ist gescheitert. Er ist mit seinem Projekt gescheitert, mit seiner Ehe gescheitert, mit seiner Firma gescheitert, mit seiner Kindererziehung. Dann sage ich, nee. Manchmal hat man nur festgestellt, oder die Person, oder es wurde für die Person festgestellt, so wie es war, geht es nicht mehr. Aber wenn man dann etwas anderes macht und sich nicht ergibt, dann ist es kein Scheitern, sondern da stellt man einfach fest, pass auf, das war jetzt gerade der falsche Weg. Stelle ich fest, ich korrigiere das und gucke zurück, dass ich wieder mit meinem Kompass in die richtige Richtung komme, jetzt egal in welchem Bereich. Und dann sagen die Leute von außen, ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Thema, also wir lieben es, Menschen scheitern zu sehen, oder die Menschen lieben es, andere scheitern zu sehen. Das wird einem dann von außen auferlegt, aber solange man das für sich selber nicht hat, dann ist es einfach eine Kurskorrektur. Und das finde ich total interessant. Das ist so eine Wahrheit, das muss man nicht teilen. Aber deshalb, also ich finde Wahnsinn, was du dann für Kraft aus diesen ganzen Themen gefasst hast. Und das Projekt sowieso beeindruckend. Ich frage immer zum Abschluss gerne, was du dir für die Zukunft wünschst. Und dann sage ich immer drei Wünsche, drei Ideen hast du frei. Das muss gar nichts mit deinem Business zu tun zu haben. Aber was würdest du dir wünschen, ob das jetzt aufs Familienhörbuch, gesellschaftlich, ist es völlig egal, was würdest du dir wünschen? Du sagst, boah, das wäre toll oder da müssen wir mal ran. Also auch das, es muss gar keine Fee sein, sondern es kann auch ein, ich möchte ein Impuls geben sein.
Naja, ich meine, das Erste und Wichtigste ist natürlich, dass meine Kinder und Enkelkinder in Gesundheit und Frieden leben können. Ja, ich habe mein Leben gelebt zum großen Teil, aber das ist wirklich ein Wunsch, eine Bitte in die Zukunft, dass sie mit den Schicksalsschlägen, die jedem Menschen in den Weg gelegt werden, gut zurechtkommen und dass sie gesund und lebensfroh ihr Leben leben dürfen. Das ist das eine. Das gilt natürlich für alle. Ja? Frieden, klar. Dann tatsächlich wäre das Nächste, was ich mir wünschen würde, dass das Familienhörbuch, dass diese Idee weiterleben darf. Also im Moment ist es eigentlich so, weil wir ja auch sehr viele Bewerbungen bekommen, dass wir wirklich von Woche zu Woche entscheiden, wie viel Familienhörbücher wir zusagen können. Wir haben keinerlei finanzielle Sicherheit. Und wir können uns ja nicht auf das verlassen, was im letzten oder im vorletzten Jahr an Spenden gekommen sind, zumal wir sie immer direkt ausgeben, sondern dass wir eine gesichertere Zukunft haben für das Familienhörbuch, für die Menschen, weil wir einfach wissen, wie gut es manchen dieser Palliativpatienten tut, so ein Hörbuch machen zu dürfen. Ja, und wenn ich dann noch ganz unbescheiden für mich selbst einen Wunsch haben darf, ja, das Leben zu genießen, zu leben, ja, neue Wege zu finden, Menschen, die ein Stück weit meine Arbeit und mein Leben begleiten. Das Nest, was eher voller wird als leerer wird von Menschen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Das wären so die Wünsche, aber das sind natürlich die ganz, ganz großen Wünsche. Da ist der zweite Wunsch, nämlich die Zukunftssicherheit, nachhaltige Zukunftssicherheit fürs Familienhörbuch. Der banalste und trotzdem ganz, ganz wichtig. Ja, also das ist gar nicht banal. Ich möchte einfach, dass dieses Unternehmen auch ohne mich und wenn es auch in eine Zukunft ohne mich geht, dass meine Nachfolgenden gut damit umgehen, dass sie die Vision weitertragen können und die Mission erfüllen können. Und da arbeite ich natürlich auch stark dran, dass mein Team auch ohne mich klarkommt. Weil der Tag wird kommen, wie auch immer. Und ich denke nicht so nach mir diese Influt, sondern ich möchte, dass dieses Projekt weitergeht. Und ich habe noch viele Ideen, welche Themen wir noch aufgreifen können und wie wir unsere Vision noch entfalten können. Und ja, es war mal wieder eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Sorry.
Das ist völlig, völlig gut. Ich schränke das bewusst nicht ein. Ich finde, das sind drei sehr, sehr valide Wünsche. Ich finde die Arbeit toll. Vielleicht haben wir, stehen ja schon im Austausch, auch die Chance an der einen oder anderen Stelle zu begleiten. Ich glaube, wenn der Podcast auch veröffentlicht wird, ich finde das eine ganz tolle Sache und auf jeden Fall unterstützenswert. Und wir werden auch in die Shownotes packen, falls Unternehmerinnen und Unternehmer das hören, wie man vielleicht supporten kann. Wie gesagt, ich habe schon wirklich ja schon einige Folgen gemacht. Das war mit Sicherheit mit die emotionalste und irgendwie ergreifendste. Und das war wirklich schön. Ja, also ich danke dir sehr für so viel Offenheit und hoffe, dass euer Projekt genauso weiterläuft, wie du dir das vorstellst, dass du deine Ideen verwirklichen kannst, und drück natürlich die Daumen, dass es auch irgendwann eine erfolgreiche Übergabe gibt, sozusagen in die nächste Generation. Und ich finde sehr, sehr schön, wenn wir vielleicht bei Zeiten nochmal eine Folge aufnehmen können und vielleicht so ein bisschen auch nochmal dieses Thema Übergang, Übergabe, was auch immer beleuchten, was ja dann auch wieder ein Mittelstandswerk-Thema ist oder ein Mittelstandsthema ist. Also ich fand das ganz, ganz toll, bedanke mich für deine Zeit und sage bis ganz bald, liebe Judith.
Ja, ich bedanke mich auch und danke für die vielen Impulse und guten Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Dann bis ganz bald.
Bis ganz bald.